im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, mich irgendwie jetzt in diese Gesellschaft einzufügen.
Das ist Ellie. Sie hat lange schwarze Haare und große blaue Augen, die mich intensiv anschauen. Augen, die, wie sie selbst sagt, schon viel Schlimmes gesehen haben. Obwohl Ellie erst 23 ist.
Ich habe immer so das Gefühl, jetzt, wenn ich in so einem normalen Leben bin, fällt es mir richtig schwer, mich so zu integrieren. Mhm. Weil ich immer den Gedanken habe, okay, ich habe so eine völlig absurde Lebensgeschichte irgendwie. Ich habe so unglaublich viele Sachen irgendwie erlebt. Und das ist für die meisten Leute so fernab, weil die nie damit konfrontiert sind, wie furchtbar das eigentlich auch auf der Straße irgendwie sein kann.
Ellie schläft mit 17 in Notunterkünften, bei Bekannten und in einem verlassenen Gebäude. Ellie lebt auf der Straße.
Es gab da auch schon Zeiten, in denen ich mich irgendwie sehr einsam gefühlt habe, weil ich glaube, mir das dann gefehlt hat, so eine wirklich enge Bindung zu jemandem zu haben. Und das war ja zum Teil überhaupt gar nicht möglich, weil ich die Leute auch nicht immer jeden Tag gesehen habe, die, wie gesagt, einfach irgendwie verschwunden sind zum Teil.
Sie begleitet das Gefühl von Einsamkeit schon ihr ganzes Leben. Vor der Zeit der Wohnungslosigkeit, währenddessen und auch jetzt danach.
Ich habe immer das Gefühl, dass vor mir so eine Mauer ist, die zwischen mir und anderen Leuten steht.
Hi, ich bin Frank und Ellie erzählt mir heute von ihrem Leben auf der Straße. Wie hart es war, Freundschaften zu schließen, wenn Menschen immer wieder verschwinden oder sogar durch Drogen sterben. Wie sie das heute immer noch beeinflusst, auch nachdem sie es geschafft hat, sich ein neues Leben aufzubauen. Woher hat sie die Kraft genommen, sich da rauszukämpfen? Und schafft sie es, langsam die Mauer, die sie sich über Jahre aufgebaut hat, einzureißen? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. Ellie, wenn du dich einsam fühlst, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben?
Also ich finde das ein bisschen schwierig, das wirklich so in Worte zu fassen oder so wirklich zu beschreiben, wie sich das für mich anfühlt. Aber es gibt viele Momente, wo ich das empfinde und das ist häufig dann auch so eine Leere in mir.
Also so, wenn ich das mal so in Bild fassen würde, ist das so, dass du dann das Gefühl hast, du bist irgendwie hier und alle anderen sind weit weg?
Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und mir fällt es ja auch unglaublich schwer, irgendwie so wirklich Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, aber nicht im Sinne von oberflächliche Bekanntschaften, sondern im Sinne von tiefergehenden Beziehungen. Ich habe immer das Gefühl, dass vor mir so eine Mauer ist, die zwischen mir und anderen Leuten steht.
Warum glaubst du, gibt es diese Mauer? Warum glaubst du, fühlst du dich auch einsam in so vielen Momenten?
Ich glaube, das hat ganz, ganz viel irgendwie mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich glaube, dass dadurch auch ganz, ganz viele Probleme entstanden sind, was so dieses Zwischenmenschliche angeht. Das hängt auch sehr, sehr viel damit zusammen, wie meine Kindheit einfach war, weil ich zu Hause einfach auch nie gelernt habe, wie eine gesunde zwischenmenschliche Beziehung funktioniert, also wie es normalerweise eben sein sollte. Dadurch konnte ich das dann auch später irgendwie in meinem Leben nicht wirklich umsetzen.
Was meinst du denn damit, dass du das nicht gelernt hast?
Ich hatte ja eine sehr, sehr schlimme Kindheit. Ich bin ja auch nicht grundlos irgendwie wohnungslos oder obdachlos geworden. Und generell mein familiäres Umfeld war sehr instabil. Also es war sehr, sehr wechselhaft. Bei mir war das ja hauptsächlich irgendwie auch meine Mutter. Und das war ja einfach auch eine sehr, sehr schwierige Beziehung zwischen mir und ihr. Zum Teil war es einfach so, dass alles irgendwie sehr, sehr gut war und dann von einem auf dem anderen Moment konnte es ganz furchtbar werden und ja, das war quasi das, was ich dann daraus mitgenommen habe, also dass Beziehungen oder sowas nie wirklich stabil sind, sondern eigentlich immer wieder zerbrechen.
Also was du daraus mitgenommen hast, ist auch so, du kannst dich nicht drauf verlassen, dass eine Person immer berechenbar ist oder dass eine Person immer für dich da ist oder dass eine Person immer liebevoll mit dir umgeht.
Genau, also für mich war alles unberechenbar in der Welt. So, ich war ein sehr, sehr unsicheres Kind auch. Ich hatte halt gerade zum Beispiel in der Grundschule sehr, sehr lange Probleme, überhaupt mit anderen Kindern zu interagieren oder überhaupt mit anderen Menschen zu reden. Also ich konnte auch nicht mit fremden Personen reden. So, es ging für mich nicht, da war irgendeine Blockade und es war für mich einfach nicht möglich, das zu machen.
Also wann waren denn so Momente, wo du dich so einsam gefühlt hast?
Ich glaube so innerlich eigentlich die ganze Zeit, weil ich nie so eine richtig feste Bezugsperson hatte. Ich hatte ja auch keine wirklich erwachsene Person, die irgendwie für mich da war und die mich geleitet hat oder die mir gesagt hat, was irgendwie richtig ist oder was falsch ist oder irgendwie auf mich aufgepasst hat. Es gab nur so relativ oberflächliche soziale soziale Kontakte.
Ellie hat Schwierigkeiten, auf Menschen zuzugehen, sagt sie. Irgendwann wäre sie Leuten eher aus dem Weg gegangen. Und deswegen sucht sie sich einen anderen Weg.
Ich habe irgendwann angefangen, mich so ein bisschen mit Leuten im Internet zu connecten. Genau, und bin da halt auch immer so ein bisschen reingeraten an Freundesgruppen, die halt eigentlich fast alle mentale Probleme hatten oder die einfach alle Probleme zu Hause hatten.
Und wie hast du die kennengelernt?
Sehr unterschiedlich. Tatsächlich zum Teil über Instagram, zum Teil damals noch über Wattpad. Also ich habe früher super gerne Geschichten geschrieben auf dieser Plattform. Es ist so eine Seite, auf der man quasi so eigene Geschichten irgendwie veröffentlichen kann. Und super viele haben damals so Tagebücher oder sowas über ihr Leben geschrieben. Und ich konnte mich halt mit vielem einfach identifizieren und habe dann diese Leute auch angeschrieben. Weil ich halt dachte, okay, diese Leute fühlen sich so wie ich so. Das ist eigentlich super gut, weil dann hätte ich ja jemanden, mit dem ich halt darüber reden kann. Und hatte ich zwar auch, aber ging dann auch ganz schnell in eine Richtung, in die es halt nicht unbedingt gehen sollte.
Weil ihr euch dann nicht gut getan habt gegenseitig.
Genau, ja. Ja. Weil das oft auch einfach junge Menschen aus zerbrochenen Familien waren, die dann eben auch einfach Schwierigkeiten hatten, mit sich selbst umzugehen, mit dieser Situation umzugehen, mit anderen Menschen irgendwie umzugehen. Also ist es meistens nicht gut gelaufen. Nee.
In dieser Zeit lernt sie auch ihren Ex-Freund kennen. Er ist ihre einzige Bezugsperson. Aber Ellie sagt, dass ihr diese Partnerschaft rückblickend überhaupt nicht gut getan hat. Gleichzeitig war Ellie diese Art der Beziehung sehr vertraut. So wechselhaft, so unbeständig, so gar nicht harmonisch. Und deshalb hat sie das auch gar nicht gestört oder als ungesund empfunden, sagt sie heute.
Für mich war das in diesem Moment egal, weil ich mich so alleine gefühlt habe irgendwie mit allem, dass ich einfach nur irgendjemanden haben wollte. Ich weiß nicht, ich habe mich so emotional abhängig gemacht von dieser Person und dieser Mensch hatte auch sehr viele Schwierigkeiten, der super viele psychische Probleme hatte.
Bevor ihr jetzt weiterhört, noch ein Hinweis. In den nächsten Minuten geht es um Suizid und Suizidgedanken. Die Timecodes, die schreiben wir euch in die Shownotes, falls ihr diese Stellen lieber überspringen wollt.
Für mich war eigentlich einfach nur klar, alles, was ich mache, ist völlig unnötig. Alles, was ich versuche, ist komplett unnötig. Und ich will eigentlich überhaupt gar nicht mehr da sein. So, selbst als ich jetzt mit diesem Ex-Freund von mir irgendwie zusammen war, wollte ich eigentlich auch nur sterben. So, irgendwie war das immer so in meinem Hinterkopf und ich konnte das aber auch einfach nicht tun, weil ich mich dazu auch nicht überwinden konnte, so weil ich diesen Gedanken irgendwie zu sterben auch so furchtbar fand und so abstrakt. Mir ging es einfach überhaupt gar nicht gut mit allem. Ich hätte wahrscheinlich von allem weggemusst, was ich da irgendwie habe, von diesem ganzen Konstrukt, das ich mir da irgendwo aufgebaut habe.
Ellie wohnt zwar noch zu Hause, sie haut aber immer wieder ab. Damals ist sie so 13, 14. Irgendwann kann Ellie nicht länger bei ihrer Familie wohnen, und sie kommt in eine Pflegefamilie. Dann in noch eine. Sie sagt, die hätten sich wirklich Mühe gegeben, aber Ellie kann diese Hilfe einfach nicht annehmen. Sie ist psychisch gar nicht stabil genug.
Ich habe mich da auch so unendlich fremd irgendwie gefühlt und so völlig fehl am Platz und deplatziert.
Sie läuft mit ihrem damaligen Freund weg. Aber lange geht es nicht gut. Sie kommt zurück. Das Jugendamt beschließt, Ellie muss wieder zu ihrer Familie. Aber auch das funktioniert nur ganz kurze Zeit. Denn dann eskaliert eine Situation und es kommt zu einem richtig großen Streit.
Es ist im Endeffekt so geendet, dass ich meine Sachen genommen habe, alles, was halt gerade noch ging und dann 7 Kilometer zur nächsten Polizeistation gelaufen bin. Genau.
Und sie anzeigen wolltest, oder?
Eigentlich ja und irgendwie habe ich es dann trotzdem nicht geschafft. Es klingt auch wieder so absurd, aber ich habe es einfach in dem Moment nicht gepackt. So, ich wurde von der Polizei gefragt, möchten Sie Ihre Mutter anzeigen? Und ich saß da völlig überfordert und nachdem ich irgendwie 7 Kilometer gelaufen bin, weil das jetzt völlig in der Pampa liegt, wo meine Eltern wohnen und wusste eigentlich so gar nicht wirklich, was ich machen sollte und habe eigentlich Nein gesagt. Im Nachhinein denke ich, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, diese Anzeige aufzugeben. Keine Ahnung. Das Einzige, was dann quasi gemacht worden ist, ist, dass ich einen Tag in Obhut genommen wurde. Dann war ich eine Nacht in einem Wohnheim. Ja, am nächsten Tag hatte ich ein Gespräch mit dem Mitarbeiter vom Jugendamt und er meinte, ich muss wieder zurück zu meinen Eltern. Es ging ja nichts anderes.
Also ich kann mir vorstellen, das war ja für dich keine Möglichkeit, die du in Betracht ziehst, oder?
Nein, also es hat überhaupt nicht funktioniert so. Also es war für mich eigentlich völlig klar, dass ich das nicht machen werde und dass ich nicht zurückgehen werde. Und in meinem Kopf war die einzige Option, dass ich dann selber irgendwie versuchen muss, zurechtzukommen.
Mhm. Was bedeutet das? Wie ist es dann, also wie hast du dich dann entschieden?
Ja, dann kam im Endeffekt so die Geschichte mit der Wohnungslosigkeit.
Wie hast du entschieden, wo du dann hingehst, wo du dann hinfährst?
Ja, also ich weiß nicht, ich hatte ja diesen Ex-Freund von mir und wir haben dann quasi ausgemacht, wo wir uns treffen, weil der ja auch nur irgendwie bei Bekannten war und da eigentlich auch weg musste. Und ich hatte so eine Internetbekanntschaft und dem habe ich das erzählt und der wohnte eben in Herford und er war dann so, okay, kommt gerne vorbei, ihr könnt gerne hier bleiben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, letztendlich sind wir halt irgendwie zusammen dorthin gefahren. Also ich habe meine Sachen genommen, bin in den Zug gestiegen und ja.
Totale Ausnahmesituation, ne?
Ja.
3 Monate lebt Ellie mit ihrem Freund erstmal bei diesem Bekannten. Sie ist damals 16 Jahre alt. Dann ziehen sie weiter zur nächsten Person. Und dann zur nächsten. Mal schläft Ellie in einer Notunterkunft, mal in einem alten verlassenen Gebäude am Dortmunder Hafen. Von ihrer Mutter bekommt Ellie das Kindergeld überwiesen und hat deswegen ein bisschen Geld, von dem sie leben kann.
In dieser Zeit, was hattest du da für soziale Kontakte? Also wen hast du regelmäßig gesehen? Außer deinem Ex-Freund.
Niemanden. Also es gab keine Konstante, so dass ich jemanden wirklich super regelmäßig ständig gesehen habe.
Und die Leute, bei denen du gewohnt hast zwischendurch, waren das für dich Freunde?
Ich glaube nicht unbedingt, dass ich das so beschreiben würde, nein.
Was hat da gefehlt?
Naja, ich weiß nicht. Also erstmal waren das halt einfach oberflächliche Internetbekanntschaften, die ich hatte. So. Also es war nicht so, dass ich diese Leute super gut vorher kannte, sondern man hat einfach quasi die nächstbeste Person irgendwie genommen, die einem halt Hilfe angeboten hat. Es war meistens nicht so, dass ich irgendwie super eng mit den Leuten war, sondern die haben die Situation halt mitbekommen und wollten halt helfen und wollten halt irgendwie da sein. Und dann war es ja von 0 auf 100 so, also dass man dann halt eben bei denen wirklich auch gewohnt hat und bei denen dann quasi auch zu Hause war. Und das ist ja nochmal eine völlig andere Situation und bietet ja so viel Konfliktpotenzial.
Mhm. Was war in der Zeit der Wohnungslosigkeit für dich so die schwerste Phase, so ein schwerster Moment?
Ich glaube so, die schlimmste Zeit, die ich irgendwie hatte, war auch, als ich alleine war. Weil wir dann später in Bielefeld waren und da ist es dann auch dazu gekommen, dass mein Ex-Freund sich von mir getrennt hat. Deswegen dachte ich halt so, okay, wenn mein Ex-Freund jetzt weg ist, dann gehe ich woanders hin. Und dann bin ich quasi irgendwie auch in Dortmund gelandet und hab's da dann einfach alleine versucht.
Wenn sich dein Freund, auch wenn der dich schlecht behandelt hat, der war ja irgendwie so deine einzige Bezugsperson, wenn die wegbricht, dann bist du ja wirklich so erstmal alleine, ne? Also, sind nicht so viele Menschen mehr.
Ja, ich habe mich zu der Zeit auch richtig verzweifelt gefühlt zum Teil. Also ich hatte nicht so super Angst irgendwie. Ich glaube, da war ich einfach auch schon so ein bisschen abgestumpft, weil ich mir dachte, okay, das ist halt mein Leben, so lebe ich jetzt halt. Das ist halt etwas, woran ich nichts ändern kann. Ich war aber trotzdem insofern verzweifelt, dass ich dann einfach versucht habe, irgendwie noch mehr Kontakt zu anderen Menschen zu suchen, weil ich den völlig absurden Gedanken hatte, so, okay, ich muss jetzt super viel Kontakt zu anderen Menschen haben, um das quasi irgendwie zu ersetzen. Gerade auch so diese Zeit, wo ich dann halt wohnungslos geworden bin, beziehungsweise dann halt nach und nach auch komplett obdachlos, war für mich halt auch nochmal so richtig komisch, weil ich da zwar mit super vielen Menschen auf einmal zu tun hatte, weil du kommst in diese Notübernachtungsstelle und in diese ganzen Stellen für obdachlose und wohnungslose Personen. Und du lernst da ständig irgendwie neue Leute kennen. Und ja, aber es bewegt sich halt irgendwie auch auf einer eher oberflächlichen Basis, habe ich das Gefühl. Also gerade so bei den ganzen Jugendlichen dort.
Also man kennt sich, aber man ist nicht tiefer befreundet.
Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte im Nachhinein das Gefühl, das waren häufig auch eher so Zweckbeziehungen. Mhm. Also man ist halt irgendwie füreinander da. Man hilft sich halt gegenseitig in manchen Sachen. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt mit irgendwelchen Leuten saß und total den Deep Talk geführt habe und ja, ich weiß nicht. Und da spielen ja natürlich auch noch andere Faktoren mit rein. Da sind ja auch viele, die leider dann auch in eine Drogenabhängigkeit rutschen und sowas. Und für mich war das auch irgendwie sehr erschreckend, das zu sehen. Mhm. Und ich habe mich dann halt auch irgendwie versucht, davon zu distanzieren.
Mir ist total hängen geblieben, dass Ellie im Gespräch gesagt hat, dass Leute immer wieder verschwunden sind. Dass es deswegen auch schwer war, tiefere Beziehungen zu Leuten aufzubauen. Weil sie nie wusste, ob diese Person am nächsten Tag noch lebt.
Eine Person, an die ich mich erinnere, den habe ich auch in einer Notunterkunft kennengelernt und der war halt eigentlich auch ein echt cooler Typ. Der hat später dann tatsächlich eine Wohnung bekommen und ja, ist dann an einer Drogenüberdosis gestorben. Ja, und ich habe das auch mitbekommen, weil die Ex-Freundin von ihm, glaube ich, meinem damaligen Freund Bescheid gegeben hat und mir ist das richtig nachgegangen irgendwie und es beschäftigt mich eigentlich auch heute noch. Es macht mich irgendwie völlig fertig. Mir fällt es super schwer, das zu realisieren, weil ich diesen Menschen irgendwie noch so vor mir habe und ihn noch irgendwie vor mir sehe. Und es war wirklich so eine der letzten Personen, wo ich gedacht hätte, dass das passiert. Ich kann das nicht realisieren, so wenn Leute sterben, dass die dann einfach weg sind. Dass alles, was ich von denen kenne, ist alles, was ich von denen gesehen habe, ist einfach weg.
Macht dir das Angst?
Ja.
In einer Zeit, in der die meisten von uns in die Schule gehen, Hausaufgaben machen, sich mit Freundinnen und Freunden treffen und sich vielleicht Gedanken machen, welche Ausbildung oder welches Studium das Richtige ist, hat Ellie ganz andere Probleme. Sie ist auf sich gestellt. Ihr Ex hat sich von ihr getrennt. Richtig enge Freundschaften hat sie nicht. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.
Ich glaube, so die erste Frage, die ich immer bekommen habe, war auch immer, was hast du dann den ganzen Tag gemacht? Aber mein ganzer Tag war eigentlich durchstrukturiert, weil ja, man halt erstmal irgendwo gucken musste abends, wo man halt irgendwie unterkommt. Und wenn ich halt irgendwo untergekommen bin, bin ich halt die ganze Nacht irgendwie rumgelaufen oder war halt am Hafen. Also es gab auch schon Nächte, wo ich irgendwie einfach nur durchgehend gelaufen bin, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Es ist halt auch einfach nicht unbedingt die schönste Gegend, um da zu schlafen. Und manchmal ist es auch unglaublich kalt. Dann sitzt man irgendwo am Bahnhof und am nächsten Tag geht es dann eigentlich auch irgendwie los, damit irgendwelche Hilfsstellen aufzusuchen. Wo kann ich irgendwo duschen gehen? Wo kann ich irgendwo essen gehen? Die haben ja auch nicht alle gleichzeitig auf. Das heißt, ich musste dann irgendwie koordinieren, wo ich jetzt am besten hingehen kann oder eben andere Leute fragen, wo ich irgendwie hingehen kann. So, ich war eigentlich an sich den ganzen Tag beschäftigt. Und gleichzeitig gab es aber gerade so gegen Abend oder so häufig nicht wirklich viel zu tun. Oder vor allem auch nachts war das ja manchmal schon auch ein bisschen traurig. So, also mein Tag war irgendwie schon ein bisschen mit Leben gefüllt. Ja. Dann begegnet man da irgendwie noch anderen Leuten und sitzt auch noch mit denen.
Aber jeder kämpft so ein bisschen für sich alleine, ne?
Im Endeffekt ja. Also wenn es so dann irgendwo darauf ankam, dann war jeder für sich alleinstehend.
Ist es dir in der Situation leicht gefallen, anderen Menschen zu vertrauen?
Nicht unbedingt. Also es gab schon Situationen, wo ich sagen würde, okay, die sind eigentlich im Nachhinein ganz nett. Es ist so absurd, irgendwie darüber zu reden. Okay, es gab Situationen, die ich eigentlich ganz schön fand, wenn ich ja wirklich in der Situation bin, irgendwie obdachlos zu sein. Ne? Aber es gab schon Zeiten, wo ich einfach auch mich gefreut habe, dass andere Leute da waren. Und bin ja später wieder mit diesem Ex-Freund irgendwann zusammengekommen und wir haben ja dann im Dortmunder Hafen geschlafen. Und das ist ja auch ein riesengroßes Gelände gewesen. Und wir haben zum Beispiel in so einer kleinen Hütte geschlafen und ein paar Häuser weiter haben so ein paar andere Jugendliche geschlafen, die halt eben auch irgendwie obdachlos waren. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass es einmal so richtig süß war, dass wir irgendwie morgens raus sind. Und in einem von diesen Gebäuden gab es so eine Art Balkon. Die saßen dann oben und haben sich so voll gefreut, dass wir irgendwie da sind und uns zugewunken. Und es war eigentlich auch voll die süße Situation so. Dass ich irgendwie da obdachlos war und dann im Hafen geschlafen habe, hat mich natürlich völlig, völlig fertig gemacht. Aber ich glaube, dass ich dadurch tatsächlich erst da wirklich gelernt habe, dass es auch schön sein kann, andere Menschen um sich rum zu haben. Es klingt, wie gesagt, völlig absurd, aber es ist irgendwie das erste Mal auch in meinem Leben gewesen, wo ich mich ein bisschen sicher gefühlt habe. Und ich würde heute auch immer sagen, ich habe mich auf der Straße damals sicherer gefühlt als jemals in meinem Leben zu Hause. War irgendwie eine Art Gemeinschaft so und eigentlich war ich ja ständig bedroht von Gewalt. So. Es ist ja eigentlich relativ bekannt, dass obdachlosen Personen eigentlich viel Gewalt widerfährt. Und gerade auch als junges Mädchen ist das natürlich keine ungefährliche Situation.
Deswegen verwundert es mich, dass du das sagst.
Genau, mich verwundert es eigentlich auch selber, dass ich das so empfinde. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ganz komisch. Draußen bin ich frei, wohin ich halt gehen möchte so. Oder ich kann eher flüchten. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen dieser Gedanke davon.
Kannst du dich noch an besonders konkrete Momente erinnern, in denen du dich einsam gefühlt hast auf der Straße?
Ich hatte irgendwann eine so schlechte Zeit, dass ich in eine Klinik gekommen bin, in eine Akutklinik, weil ich völlig durchgedreht bin, weil ich psychisch irgendwie so überfordert war, dass ich zum Teil schon so, ja, leicht psychotische Zustände hatte.
Das heißt, du hast selbst den Krankenwagen gerufen? Oder?
Jemand anders hat den Krankenwagen gerufen, ja, und ich wurde dann quasi eingewiesen.
Weil du, warst du außer dir, oder?
Ja, weil ich einfach, also ich habe mich einfach irgendwo hingesetzt und ich habe einfach nur geheult und mir die ganzen Arme auch aufgekratzt und alles, weil ich irgendwie völlig komische Gedanken irgendwie hatte und mein Kopf einfach total voll war und ich völlig verzweifelt war. Ich kann heute nicht mehr rekonstruieren, was genau da vorher passiert ist. Ich erinnere mich auch nicht an den Weg irgendwie ins Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. Ich war dann in der Klinik und ich habe da Medikamente bekommen und ja, war dann da auch eine Weile, war dann irgendwann aber auch in dem Punkt, wo ich da weg wollte, weil ich das einfach auch nicht ausgehalten habe. Ja, und dann war ich halt irgendwie sehr alleine. Ich wusste halt auch nicht mehr so wirklich, wo ich mit mir hin soll und ich habe mich irgendwie auch nicht psychisch gesund gefühlt und weiß ich nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich da gemacht habe, ist echt, dass ich mich irgendwo da am Hafen hingesetzt habe und dann lag ich da irgendwie und dachte echt so, okay, eigentlich ist das alles nicht gut, weil ich gerade gar keine Perspektive habe. Währenddessen war ja immer wieder, dass man versucht hat, irgendwie das zu klären übers Jugendamt, ob ich da halt nochmal irgendwie Unterstützung bekomme. Ich war ja die ganze Zeit über bei irgendwelchen Sozialarbeitern und es ist da einfach nicht vorangegangen. Und dann lag ich da und da habe ich mich unfassbar alleine gefühlt in dem Moment. Ich war halt einfach so super hoffnungslos an dem Tag.
Ich kann mir auch einfach gar nicht vorstellen, wie kräftezehrend das alles sein muss, ne? Dann ja. Immer wieder auch die Kraft zu finden, wieder irgendwie Mut zu fassen, irgendwo hinzugehen, zu sagen, hey, ich bin auf der Suche nach einer Perspektive. Ich will eine Wohnung haben, ich will in eine Schule gehen, ich will irgendwie weitermachen.
Ne? Ja, aber ich weiß nicht so, also es gab irgendwie so Zeiten, wo ich diese Hoffnung dann hatte und dann halt wieder doch nicht. Mhm. Also in den 2,5 Jahren ist halt so viel passiert, dass es mir ein bisschen schwerfällt, das chronologisch einzuordnen.
Das ist gerade eine richtig belastende Zeit voller Rückschläge. Aber jetzt sieht es so aus, als würde es endlich bergauf gehen. Ellie lernt nämlich jemanden kennen, ihren jetzigen Freund.
Das war die erste konstante Bezugsperson, die ich in meinem Leben so wirklich hatte, die mir auch gut getan hat. Ich glaube, dieser Mensch hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben, das überhaupt irgendwie durchzustehen. Ja, dann habe ich ja Ende 2019 über das Jugendamt in Dortmund, die ja dann für mich zuständig waren, weil ich ja dann endlich volljährig war, eine Wohnung bekommen.
Das ist der Punkt, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, ne?
Genau.
Ihr habt richtig gehört, das ist nicht mein erstes Treffen mit Ellie. Vor etwa 4 Jahren habe ich sie in Dortmund besucht und mit ihr ein Video für unseren YouTube-Kanal gedreht. Da habe ich Ellie zu einem Gespräch mit ihrem Sozialarbeiter begleitet und dort hat sie die Zusage zu ihrer ersten eigenen Wohnung bekommen. Ein paar Monate später haben wir uns nochmal getroffen und da hat sie mir ihre Wohnung auch gezeigt. Die beiden Videos mit ihr, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Ellie ist jetzt 19 und hat eine eigene Wohnung. Das klingt erstmal super, aber am Anfang fällt es ihr richtig schwer, sich einzugewöhnen. Manche Nächte läuft sie stundenlang draußen rum. Es ist einfach zu still in der Wohnung.
Es war so überfordernd, weil genau in diesem Moment, wo ich dann da sitze, kommen alle Sachen plötzlich, die ich über Jahre irgendwie verdrängt habe, diese ganzen Probleme, weil wenn man da irgendwie obdachlos ist oder wohnungslos ist und dann ständig irgendwie so auf Trab und versucht, seinen Alltag irgendwie zu regeln und die Sachen irgendwie zu machen und dann vergisst man sowas und dann geht das auch völlig in den Hintergrund, wie krass das einen mental eigentlich mitgenommen hat.
Ellie entscheidet sich umzuziehen. Zu vieles in der Stadt erinnert sie an ihr altes Leben und sie will neu anfangen. Jetzt geht sie zur Therapie und versucht dort all das, was sie erlebt hat, zu verarbeiten. Und sie hat eine Ausbildung zur Kinderpflegerin angefangen.
Die endet im Mai, wo ich auch echt so völlig überfordert bin damit, was ich irgendwie leisten kann. So, ich bin unglaublich stolz darauf auch tatsächlich, dass ich mich an den Punkt gebracht habe, das endlich alles irgendwie zu schaffen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile halt auch irgendwie in Therapie und alles. Und
das klingt alles irgendwie total so, ja.
Aber in Therapie ist es auch ganz, ganz viel Thema, was Einsamkeit betrifft. Weil ich auch heute, zwar wenn ich in diese Ausbildung reingehe und ich sitze ja in der Schulklasse und ich glaube, das Erste war schon mal, okay, ich bin so eine der älteren Personen dort. Mhm. Die meisten Leute so in meiner Klasse waren da irgendwie so 16, 17 oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das Zweite war halt einfach das, was ich vorhin erzählt habe, dass mir so super schwer fällt, mich da irgendwie rein zu integrieren. Weil ich weiß nicht, ich mich da immer so trotzdem so deplatziert fühle irgendwie mit dieser ganzen Lebensgeschichte, die ich irgendwie habe.
Als Elli das gesagt hat, habe ich direkt an die Folge von letzter Woche gedacht. Da hat mir Psychologe Ricardo nämlich erklärt, dass es drei verschiedene Arten von Einsamkeit gibt. Die soziale Einsamkeit.
Überhaupt keine Kontakte zu anderen Menschen zu haben, ne? Sozial isoliert zu sein.
Das war bei Elli eher selten so. Die emotionale Einsamkeit.
Das heißt, ich habe schon Kontakt zu anderen Leuten, aber daraus ist noch keine tiefe Freundschaft entstanden. Das heißt, die Qualität der Beziehung ist das, was fehlt, nicht die Quantität.
Die hat Elli offenbar auch öfter gespürt, in der Schulzeit zum Beispiel. In unserem Gespräch heute ging es aber am meisten um die dritte Form von Einsamkeit. Die, die ich letzte Woche noch nicht so gut nachvollziehen konnte, die kollektive Einsamkeit.
Wenn mir nicht Freunde fehlen, sondern wenn ich mich in unserer Gesellschaft fremd fühle.
Wenn euch das Thema Einsamkeit interessiert und ihr noch mehr dazu hören wollt, dann scrollt doch mal eine Folge runter in unserem Feed. Da findet ihr die Folge von letzter Woche. Hört da gerne mal rein. Da erzählt Kira, dass sie einsam ist, weil sie gerade erst in eine neue Stadt gezogen ist. Konnte ich sehr relaten mit.
Ich habe immer das Gefühl, dass so, wie gesagt, diese Mauer so zwischen mir und anderen Menschen. Und ich habe nie gelernt, wie eine normale Freundschaft funktioniert, wie eine normale, gesunde Freundschaft funktioniert, wie ich das aufbaue. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich habe keine Ahnung.
Also es ist manchmal die Angst davor, dass du was falsch machst. Es ist aber auch manchmal die Angst davor, dass die Person vielleicht irgendwas tut, das dich verletzt?
Ja, also es ist irgendwie auch beides, weil ich glaube, ich würde im Nachhinein auch sagen, dass ich in vielen Freundschaften, die ich damals hatte, auch schon eine toxische Person war. Einfach, weil ich einfach gar nicht mit allem irgendwie umgehen konnte und gar keinen Plan hatte von dem, was ich da mache. Und ich einfach so eine große Angst habe, dass ich das nicht hinbekomme und vielleicht auch anderen Leuten irgendwie wehtun mit meinem Verhalten. Auch zum Beispiel mit dem Verhalten, dass ich einfach abhaue, wenn irgendwie, ja, wenn ich einfach überfordert bin mit irgendeiner Situation, weil ich das einfach nicht kann. So, ich habe einfach Angst davor. Und ja, gleichzeitig ist es auch, dass andere Leute mich irgendwie verletzen, dass ich Angst habe, dass es nicht konstant ist und ja, ich da nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn andere Leute mich verlassen. Versuche daran zu arbeiten und irgendwie was an mir zu ändern und das werde ich auch noch die nächsten Jahre irgendwie tun, in denen ich in Therapie bin, weil ich das auf jeden Fall irgendwie auch erreichen möchte, auch mit verschiedenen Therapiemethoden. Ich bin speziell jetzt zum Beispiel in Traumatherapie und das möchte ich auch nicht aufgeben, aber trotzdem ist es einfach so, dass ich im jetzigen Zustand das Gefühl habe, okay, ich kann das noch nicht so, ich kann das noch nicht irgendwie wirklich eine Freundschaft mit irgendjemandem zu führen, ohne dass ich eine andere Person nicht vielleicht potenziell irgendwie mit meinem Verhalten verletzen würde.
Wie geht's dir damit, mit diesem Gedanken? Vielleicht kann ich gerade noch gar keine Freundschaft führen, weil ich Angst habe, dass ich jemand anderen verletze.
Ich weiß es nicht. Nicht unbedingt. Also mir geht es nicht unbedingt super schlecht damit, würde ich sagen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, an der ich noch was ändern kann.
Belastet dich das, dieses Gefühl der Einsamkeit?
Ja, also zum Teil schon. Gerade auch so Zeiten irgendwie so an einem Samstagabend oder sowas, wo ich dann sehe, dass irgendwie Leute feiern gehen oder sowas, wo ich mir manchmal auch wünsche, okay, ich würde jetzt gerne auch irgendwo hingehen und letztendlich mache ich es dann halt zum Teil auch nicht.
Wenn du es mal auf den Punkt bringst, so was würdest du sagen, was fehlt denn in deinem Leben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht unbedingt, was so richtig konkret irgendwie meinem Leben fehlt. Ich glaube, ich würde es mir einfach irgendwie wünschen, Freunde zu haben, also so wirklich Leute, denen ich viel anvertrauen kann, mit denen ich halt wirklich irgendwie über alles reden kann, also wirklich irgendwie so enge Freundschaften.
Und was wünschst du dir für deine Zukunft? So, wo siehst du dich vielleicht dann auch?
Ich habe aktuell sehr, sehr viele Pläne für mein Leben. Bin ja bald fertig mit der Ausbildung und ich bin darüber eigentlich auch schon richtig glücklich, dass ich das irgendwie so gemeistert habe und das auch relativ gut. Also ich werde wahrscheinlich auch mit einem 1er-Durchschnitt gehen.
Wow.
Und genau danach möchte ich eigentlich noch gerne mein einjähriges Fachabitur machen. Und ich würde eigentlich jetzt gerne nach meinem Fachabitur wahrscheinlich soziale Arbeit studieren, weil ich eigentlich sehr, sehr gerne auch anderen Menschen helfen möchte. Und auch wenn ich jetzt gerade noch meine eigenen Probleme habe und ich glaube, es klingt auch immer so ein bisschen absurd für andere, wenn ich das irgendwie so erzähle, glaube ich, dass ich das sehr, sehr gut irgendwo machen würde, weil ich einfach auch die andere Perspektive kenne. Also ich kenne auch die andere Seite.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Und dann gilt es vielleicht auch so ein bisschen, diese Mauer, die du beschrieben hast, zu versuchen, langsam abzubauen, ne?
Ja, aber gerade dafür bin ich ja irgendwo auch in Therapie, einfach um mir da die Unterstützung irgendwie zu holen. Ich habe immer versucht, mir da dahingehend auch wirklich viel Unterstützung zu holen. Generell, wenn es um alle Sachen irgendwie geht, die mich betreffen, also auch diese ganzen anderen furchtbaren Erlebnisse und sowas. Und ich würde aber heute schon auch sagen, dass ich an einem Punkt bin, wo ich das sehr, sehr gut aufgearbeitet habe, die meisten Sachen, weil ich sonst hier auch einfach nicht sitzen könnte und das irgendwie erzählen könnte. Mhm. Genau, aber ich bin noch nicht an dem Endpunkt irgendwie angelangt. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie Optionen, dass es für mich noch irgendwie besser wird. Und auch wenn ich jetzt irgendwie das oft das Gefühl habe, dass ich mich sehr alleine und sehr einsam irgendwie fühle in manchen Tagen, dann gibt es aber trotzdem noch eine Chance, dass es irgendwie besser wird.
Ich sag's jetzt ganz schnell, bevor ihr ausschaltet. Lasst uns bitte eine Bewertung auf Spotify und all den anderen Plattformen da und abonnieren nicht vergessen. Beides hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden und Geschichten wie die von Ellie zu hören. Oder noch besser, erzählt doch jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Wir freuen uns riesig, wenn die Frage-Community immer größer wird. Ellies Geschichte hat mir mal wieder gezeigt, dass selbst wenn es einem richtig schlecht geht und man kaum noch Hoffnung hat, dann kann es trotzdem irgendwann besser werden. Und ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen. Holt euch, so wie Ellie auch, Unterstützung. Wenn ihr Hilfe braucht, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da findet ihr Anlaufstellen. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche machen wir eine kleine Pause, nicht wundern. Aber danach geht's weiter mit neuem Content und einer wirklich interessanten Folge, die bestimmt auch viele von euch berühren wird. Hannah erzählt mir darin, dass sich ihre Eltern letztes Jahr getrennt haben, als sie 22 war. Und obwohl sie schon erwachsen ist, hat sie das total mitgenommen. Bis dahin, macht's gut. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eine Pause im Podcast zu haben. Ja.